Vielen Dank für die nette Einführung. Ich bin genau der Richtige, um das am Schluss hinaus Zeitmanagement gut zu machen. Also ich gebe mein Bestes. Ich möchte heute sprechen über ökologische Wachstumspotenziale. Und wie Sie sehen werden, ist es kein so einfaches Thema, weil wir ja jetzt heute recht viel über Wachstum gehört haben. Aber wir jetzt, wenn wir über ökologische Wachstumspotenziale sprechen, ja auch die Ökologie mit reinbekommen. Und da gibt es ein gewisses zwiespältiges Verhältnis, sodass wir sehen werden, dass wir eben in klassischen ökonomischen Messsystemen eben häufig auch dazu kommen, dass das Wachstum vielleicht eingeschränkt wird, ne, auch wenn Wohlfahrt selber vielleicht steigen mag, wenn man sich eben diese Problemlagen annimmt. Aber das ist ganz wichtig, um das Problem auch zu verstehen. Deswegen möchte ich erstmal etwas sagen, was ist eigentlich ökologisches Wachstum? Und dann schauen, wie hat eigentlich Wachstum in Deutschland stattgefunden in den letzten Jahren? Und möchte dann eine Lanze brechen für CO2-Preise, um ökologisches Wachstum voranzubringen und ein kurzes Fazit ziehen. Erstmal die Ausgangsfrage, was ist eigentlich ökologisches Wachstum? Der Begriff des Green Growth oder der Green Economy und alles Mögliche hat eigentlich vor ein paar Jahren sehr stark an Mode gewonnen. Eigentlich haben sich alle internationalen Organisationen dabei überboten, solche Konzepte aufzustellen, wie denn so ein Wachstum ausschauen könnte. Und ich habe mal versucht, einige Dinge da rauszunehmen, die eigentlich immer auftauchen. Das eine ist sowas wie Effizienz, also nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum, der eine Rolle spielen soll im Verbrauch von Energie, Ressourcen, aber auch Material, der also hier zu diesem ökologischen Wachstum dazugehört. Dann natürlich grüne Industrien und Unternehmen, die hier Wachstumstreiber sind, grüne Sektoren, die eine Rolle spielen, auch grüne Jobs, die geschaffen werden. Und hier entsprechend dann auch eine Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung spielen. Man spricht dann auch häufig eben von grünen Innovationen, also eben Innovationen in grüne Technologien, die also hier dann diffundieren. Ich werde nachher Ihnen Beispiele zeigen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, aus der Energieeffizienz, ne, was hier dann die zentralen Bereiche sind. Aber es trifft auch häufig die Frage nachhaltige Infrastruktur. Sie hatten ja heute auch über Infrastruktur gesprochen, die eben auch unterschiedlich dann geeignet sein kann für solche grünen Wachstumsprozesse. Die Umsetzung dann wird häufig diskutiert im Kontext von grünen Steuern oder Budgetreformen. Wie gesagt, ich werde eine spezielle Ausgestaltung, CO2-Besteuerung, dann nachher noch kurz vorstellen und eben dann auch hier diesen weiteren Blick. Es geht um Investitionen in natürliches Kapital. Wir haben jetzt gerade über Humankapital gesprochen, Sachkapital. Es gibt irgendwie auch noch was anderes, nämlich eben natürliches Kapital und Investitionen in natürlichen Kapital, die gehen dann eben weg von Investitionen in andere Kapitalstöcke, gegeben eben, wir möchten das so modellieren, das sehen wir eben augenblicklich recht wenig, sondern wir investieren eben nicht in natürliche Kapitalstöcke, vielleicht wir investieren auch zu wenig in Bildung, sondern investieren eben in andere Dinge, was eben so häufig dann umschrieben wird mit dem Vertrauen auf begrenzte fossile Energieträger, die eben dann als Konzept eher im Kern stehen. Ist das alles neu? Also hier diese Green Growth und Green Development. Naja, aus ökonomischer Sicht eher nicht, denn im Kern sind es ja Dinge, die uns allen bekannt sind, denn im Kern spricht dieses ökologische Wachstum so verstanden eigentlich verschiedene Marktversagenstatbestände an und versucht diese zu korrigieren, also Umweltexternalitäten zum Beispiel durch lokale Luftschadstoffe, was insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern ein großes Thema ist, Klimaschutz, was bei uns eine große Bedeutung spielt, aber auch technologische Externalitäten, wenn es eben um Entwicklung von Erneuerbaren oder Ähnlichem geht, Netzwerkexternalitäten, Skaleneffekte, Lerneffekte, die hier auch dann bei den Erneuerbaren zum Beispiel eine große Rolle spielen oder wenn Sie im Bereich der Energieeffizienz schauen, sowas wie Informationsasymmetrien, die dann hier als Barrieren für Energieeffizienzinvestitionen eine Rolle spielen und die eben dann politisch angegangen werden im Kontext dieser grünen Wachstumskonzepte. Zentral ist aber das Setzen eines richtigen Preises für Emissionen, für Ressourcen, für Dienstleistungen und Ökosystemen, aber auch dann für Innovationen und Investitionen, die eben helfen, dieses grüne Wachstum tatsächlich auch zustande zu bringen. Ich muss dazu sagen, bei vielen Papieren, die man dazu liest, schwingt da noch was anderes mit. Das war jetzt gerade meine positive Sichtweise, da schwingt was anderes mit, nämlich da schwingt auch mit, dass wir gewinnende Industrien identifizieren wollen, statt technologieneutrale Instrumente zu implementieren. Da schwingt auch ein gewisses Misstrauen in marktliche Instrumente mit. Das heißt, hier wird eben nicht drauf gebaut, dass wir mit zunehmender Ressourcenknappheit oder steigenden Energiekosten diese Transformation hinbekommen oder dass wir eben durch eine CO2-Bepreisung oder eine Bepreisung von anderen Externalitäten das hinbekommen, sondern es schwingt eigentlich mit, dass wir uns nicht so stark auf dieses Marktversagen konzentrieren sollen, sondern eben mit stärkeren Instrumenten regulativ eingreifen sollen. Ich werde nachher ein paar Argumente bringen, warum das aus meiner Sicht eine schwierige Leseart ist, sowohl was eben diese Identifizierung von gewinnenden Sektoren angeht, um dieses ökologische Wachstum zu steuern, als auch eben dann, was die Frage der Instrumentierung angeht, die eben, wie gesagt, zunehmend nicht auf marktlichen Instrumenten basiert, sondern eben auf sehr stark ordnungsrechtlichen Eingriffen. Ja, also wie gesagt, was würde man sich vorstellen, wie kann das gelingen? Ja, also eben durch die Internalisierung externer Effekte, CO2-Emissionen als Beispiel, aber auch alle anderen Emissionen sind schädlich für die Gesundheit, für das Klima, für die Gesellschaft und diese Schäden sind nicht richtig enthalten in den Marktpreisen. Deswegen macht es Sinn, das Ganze zu bepreisen, denn soziale Kosten und private Kosten divergieren. Wenn wir das machen, dann erhöht sich die Wohlfahrt, aber das BIP im engeren Sinne sinkt dadurch. Haben wir eben eine geringere Produktion zum Beispiel und haben eben ein sinkendes BIP, obwohl wir eben eine gesteigerte Wohlfahrt haben, weil wir jetzt eben weniger Emissionen haben, die hier auf die Gesellschaft wirken. Trotzdem macht es eben Sinn, aus einer übergeordneten Perspektive das zu tun. Und die Frage ist dann, wie macht man das? Effizient ist hier insbesondere eben, wie ich gesagt habe, Preisinstrumente. In den meisten Fällen sind die auch gut anwendbar. Am einfachsten sicher, wenn wir über das Klimaproblem sprechen, weil man es hier mit einem homogenen Schadstoff zu tun hat. Das heißt, man kann über eine CO2-Steuer oder ein Emissionshandelssystem solche Kosten internalisieren und es gibt eine lange Literatur dazu, dass das sowohl statisch effizient ist, also die günstigste Vermeidungsoption in Ansatz bringt, als auch dynamisch effizient ist. Das heißt auch für die Zukunft, gegeben, wir haben eben verlässliche Preise, die eben auch von den einzelnen Marktteilnehmern als verlässlich eingeschätzt werden, auch dynamisch gesehen hier Anreize setzen, entsprechend in F&E zum Beispiel zu investieren. Das muss nicht das einzige Instrument sein. Natürlich, wenn wir hier im Bereich der ökologischen Transformation, ich habe gesagt, insbesondere bei den erneuerbaren Energien, es mit Fragen von sozialen Nutzen von F&E zu tun haben, dann wissen wir auch, da ist es sinnvoll, das Ganze zu fördern. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir mehrere solcher Probleme kumuliert vorliegen haben und dann auch nicht nur eine Technologie, also nicht nur eine Regulierung benötigen, sondern vielleicht ein ganzes Bündel von verschiedenen Maßnahmen, um hier die Kosten in der Transformation zu minimieren. Man kann sich das dann überlegen nach verschiedenen Zielrichtungen, also hier zum Beispiel Beschäftigungseffekte oder Kostenreduktionen durch Skaleneffekte oder Ähnliches in den Technologien, CO2-Reduktion oder das könnte auch so ein Motiv sein der Versorgungssicherheit, was vielleicht auch eine Art von Externalität ist. Und man kann dann schauen, wie wirken eigentlich die verschiedenen Maßnahmen, die man in dieser ökologischen Transformation sich ausdenken kann auf diese verschiedenen Dimensionen, also zum Beispiel im Bereich der Gebäudesanierung, im Bereich der Mobilität, ist ja gerade eine aktuelle Diskussion, bei Wind und Solar, bei den Smart Metern, bei den Batterieentwicklungen, in der Forschung von sauberen Energien oder auch in so einem Thema wie CO2-Abscheidung und Speicherung, was also eine Möglichkeit dann ist, auch technologisch hier CO2 aus den Prozessen herauszunehmen und entweder zu speichern oder nochmal zu nutzen. Da gibt es unterschiedliche Motivationen dann, sei es eben in solchen Lerneffekten oder sei es eben in den CO2-Reduktionen, die damit einhergehen. Und wenn man nochmal so eine Beschäftigungsperspektive mit aufsetzt, natürlich auch bestimmte Beschäftigungsintensitäten, also zum Beispiel im Bereich der energetischen Sanierung, die eben sehr beschäftigungsintensiv dann ist und auch vor dem Hintergrund eine Rolle spielen kann. Wenn man sich das auf technologischer Ebene anschaut, ja, dann gibt es auch hier ein ganzes Bündel von verschiedenen grünen Technologien, die also alle unterschiedliche Stadien gerade durchlaufen, also eben teilweise noch in einer sehr anfänglichen Konzeptphase sind, teilweise eben technologisch gangbar sind, aber eben noch nicht kommerziell sind und eben dann später in die Marktdurchdringung gehen. Auch da gilt es dann immer, unterschiedliche Ansätze anzubringen, um hier diese Transformation und die Verbreitung der grünen Technologien zu suchen, also eben von F&E-Förderung über dann in vielen Bereichen auch die Reduktion von fossilen Subventionen, insbesondere in Entwicklungsländern, die es eben dann den Technologien schwer machen, bestehen, wenn es darum geht, hier eben stärker in den Markt vorzudringen oder eben auch der Bepreisung der Externalitäten, wie ich es gerade gesprochen habe. Und manche Technologien, die eben schon sehr weit fortgeschritten sind, wie Wind oder andere, na, da geht es dann eben zum einen um die CO2-Bepreisung als Beispiel für Externalitäten, aber dann auch um Barrieren im weiteren Ausbau. Das heißt, ganz wichtig, einmal eben zu schauen, was sind denn tatsächlich die Hemmnisse, an welchen Punkten ist denn die Technologie gerade und wie kann man sie entsprechend steuern. Ich werde die meiste Zeit jetzt reden über die rechte Seite, ne, wo wir also hier weniger aus diesem grundsätzlichen F&E-Bereich draußen sind, sondern eher uns mit schon einigermaßen etablierten Technologien auseinandersetzen. Und da dann überlegen können, welche Potenziale für so ein ökologisches Wachstum gibt's denn eigentlich? Die Abschätzungen, also zum Beispiel im letzten Sachstandsbericht des Weltklimarats, die sagen, um unsere globalen Klimaziele zu erreichen, sind etwa in der Stromerzeugung Investitionen von 100 Milliarden pro Jahr bis 2030 und 400 Milliarden pro Jahr US-Dollar bis 2050 notwendig, im Bereich der Energieeffizienz ungefähr 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr bis 2030, dann 800 Milliarden US-Dollar, bei Energie F&E ungefähr 50 Milliarden pro Jahr. Also absolut gesehen ist es durchaus ein großes Potenzial, ne? Aber klar, gegeben des globalen Maßstabs schrumpft es doch relativ stark zusammen. Also um jetzt die Zielsetzungen zu erreichen, ist Investitionsvolumen zu ungefähr 1,5% des globalen GDPs. Ne? So ungefähr ist da die Hausnummer. Und mit entsprechendem Wachstum, ne, also hier, wenn man 2 oder 2,5% annimmt, dann ist es gerade mal die Hälfte, ne, die eigentlich notwendig wäre, wenn man das jetzt alles sehr effizient machen würde, um auf diese Pfade zu kommen im Bereich eben der Stromerzeugung, das sind die Erneuerbaren dabei, bei der Effizienz und in der Forschung. Wie ist das der Stand augenblicklich in Deutschland? Investitionen in Erneuerbare, augenblicklich ungefähr 15 Milliarden Euro pro Jahr, Investitionen in Netze inklusive Wartung ungefähr 8 Milliarden, in konventionelle wird augenblicklich kaum investiert, Effizienzinvestitionen in Gebäude, ungefähr 50 Milliarden, Energieforschung hier von Seiten des Bundes, etwas unter 1 Milliarde. Und wie ist die Situation bei den Beschäftigten? Energieeffizienzbranche ungefähr 800.000 Arbeitsplätze, erneuerbar ungefähr 300.000, in der konventionellen Stromerzeugung ungefähr 120.000 Beschäftigte. Nur das mal, um den Rahmen so ein bisschen abzustecken, über das wir reden, wenn wir über ökologisches Wachstum reden. Also durchaus Potenziale vorhanden, ne? Aber auch in der Beziehung wachsen die Bäume hier nicht ganz in den Himmel, sondern es geht eben hier um so einen gewissen Anteil, der gehoben werden kann in diesen Bereichen. Wie war die Situation in Deutschland? In Deutschland haben wir ambitionierte langfristige Ziele, die natürlich vor dem Hintergrund gemacht werden, dass man langfristig genau diese Potenziale hebt. Kurzfristig wird es aber erstmal mit Kosten einhergehen, ne? Und entsprechend wird zu schauen sein, wie kriegt man diesen Übergang hin von diesen kurzfristigen Belastungen auf diese langfristigen Vorzüge und eben dieses langfristige ökologische Wachstum, das unter nur bestimmten Rahmenbedingungen aus meiner Sicht stattfinden kann, nämlich einmal, dass man den Übergang kostengünstig schafft, ne, das Kosten-Nutzen-Verhältnis irgendwie hier passt, und zweitens, dass wir das nicht alleine machen, ne, sondern dass andere eben genau diese Effizienztechnologien und diese erneuerbaren Technologien auch nachfragen. Die Ziele, die haben Sie vielleicht schon gehört, zu Klimaschutz, zu Energieeffizienz und auch in den einzelnen Sektoren zu den erneuerbaren Energien. Aber die Frage, die dahinter steht, ist ja, wie können wir Klimaschutz und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zusammenbringen? Und eigentlich kann man sich vorstellen, dass es hier mehrere Möglichkeiten gibt. Das eine ist, wir können irgendwie am Energieträgermix arbeiten und können eben versuchen, möglichst grün unseren Strom zu erzeugen. Wir können an der Energieintensität arbeiten und können eben effizienter mit Energie umgehen. Wir könnten auch Strukturwandel betreiben. Das heißt, wir könnten aus energieintensiven Sektoren eher in energieextensive Sektoren gehen, also eher in Dienstleistungssektoren zum Beispiel. Oder wir könnten auf Wachstum verzichten, um Treibhausgasemissionen einzusparen. Die Kosten, die steigen sozusagen von rechts nach links irgendwo, ja, also mit dem linken Teil, das wissen wir, ist es am allerteuersten, auf Wachstum zu verzichten, um Emissionen zu reduzieren. Wir sehen auch, dass es immer teurer wird, den Energieträgermix zu verändern, beziehungsweise immer noch sehr teuer ist, diese Anteile zu steigern, auch im Bereich der Energieintensität. Ist es eben zunehmend schwerer, hier die Potenziale zu heben, die es nach Meinung vieler gibt, aber die eben nicht so einfach zu erzielen sind. Man kann sich fragen, wie hat denn die Reduktion von Emissionen stattgefunden in der Vergangenheit? Und das sehen Sie hier, ist so eine Dekompositionsanalyse, wo man einmal sieht, in grün, was ist eigentlich der Effekt des Wachstums? Ne? Also Wachstum führt dazu, dass Emissionen erstmal steigen, für sich genommen. Und dann gibt es eben bestimmte gegenläufige Effekte. Also einmal sehen Sie in zum Lila den Effekt des Energieträgermixes. Ne? Das wären jetzt die Erneuerbaren. Das trägt also dazu bei, dass wir Emissionen einsparen. Sie sehen ganz unten in Blau auf der linken Seite, das ist Deutschland, ne? Sehen Sie einen Technologieeffekt. Ne? Also das heißt, wie ist hier die Energieintensität heruntergegangen, eben durch Innovationen. Das hatte offensichtlich den größten Anteil. In Gelb sehen Sie so einen Struktureffekt, der hat sogar in die andere Richtung gewirkt. Also hier gab es also eben keine Deindustrialisierung, sondern das ist jetzt zwischen 1995 und 2009 sogar eine stärkere Hinwendung zu energieintensiven Sektoren. Trotzdem haben sich die Emissionen reduziert. Das ist die rote Linie hier. Die sind nämlich gesunken, ja, eben weil dieser Technologieeffekt und der Effekt der Erneuerbare eben so stark war und das überkompensiert hat. Auf der rechten Seite nur zum Vergleich, da sehen Sie Frankreich. Schaut ziemlich ähnlich aus, aber hier ist zum Beispiel so, dass die energieärmeren Sektoren, das ist also diese gelbe Linie, tendenziell gewachsen sind, ne, und eben nicht die energieintensiven Sektoren. Ansonsten auch hier sieht man, Innovation ist eigentlich der Haupttreiber dieser Entwicklung. Und man kann sich fragen, wie hat das eigentlich stattgefunden? Sehen Sie hier in Kreisen Deutschlands Entwicklung von Patenten, und zwar jetzt einmal nach rechts bei den Effizienzpatenten, nach oben bei den erneuerbaren Patenten. Da sehen Sie die Punkte, die werden immer dunkler und gehen nach oben. Das heißt, die Zahl der Patente ist sehr stark gestiegen in der absoluten Zahl. In Deutschland sieht man, da gibt es eine gewisse Hinwendung zu den erneuerbaren Patenten, ne, und weniger zu den Effizienzpatenten. Wenn man sich das anschaut, relativ gesehen, dann sieht man das auch nochmal an allen Patenten, ne, dass es eigentlich mehr Patente im Bereich der Erneuerbaren gibt, was ja wohl auch dann politikgetrieben ist, ne, weil eben hier auch viel Geld investiert wurde in die Förderung der Erneuerbaren und hier auch dann entsprechend angeregt hat, innovativ tätig zu werden. Und dieser Anteil der Patente, der ist über die Jahre, das ist jetzt in, eben nochmal für Deutschland, bei den Erneuerbaren und bei der Energieeffizienz tatsächlich stark angestiegen. Wenn man sich die Treiber anschaut, dann wird man sehen, dass auch hier nicht nur Regulierung ein wichtiger Treiber war, sondern natürlich auch die Entwicklung auf den internationalen Rohstoffmärkten. Also zum Beispiel hier in schwarz eingezeichnet der Ölpreis, der eben eine große Rolle gespielt hat, auch mit Zeitverzug dann auf die Entwicklung von Patenten, sowohl im Bereich eben der Effizienz als auch im Bereich der Erneuerbaren. Aber das hat sicher dazu geführt, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren diese Minderungen an CO2, also im Vergleich zu 1990 ungefähr 27%, hinbekommen haben, obwohl wir aus der Perspektive der Wettbewerbsfähigkeit mit höheren Energiepreisen konfrontiert waren. Ich habe sie nicht aufgelegt, aber die Energiepreise für Haushalte, aber auch für Unternehmen, haben sich natürlich massiv verändert in den letzten Jahren. Und trotzdem hat man hier es geschafft, weiter auch in den im verarbeitenden Gewerbe gute Ergebnisse zu erzielen, stark zu exportieren und auch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit zu behalten. Und warum ist das so? Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben versucht, da ein anderes Konzept zu entwickeln, nämlich so ein Konzept von Energiestückkosten. Also zu sagen, wir schauen jetzt nicht nur auf die Preise, sondern wir schauen eben auf die Kosten pro Wertschöpfung, um zu verstehen, wie ändert sich eigentlich die Wettbewerbssituation international, wenn hier Preise sich verändern und dann ändern sich eben die Stückkosten. Und da sehen Sie Deutschland, das ist in Rot, liegt hier eben unter dem EU-Schnitt und auch auf Augenhöhe mit vielen anderen. Das ist das verarbeitende Gewerbe. Das heißt, hier hat man eben sehr stark innoviert und hat dann Energiepreissteigerungen durch Effizienz und auch durch höhere Wertschöpfung wettmachen können und steht also so im internationalen Vergleich nicht so schlecht da. Ich möchte noch eine Sache sagen zu den weiteren Wachstumseffekten. Also hier zum Beispiel das EEG. Wir haben im EEG einen sehr starken Effekt gehabt, was hier Investitionstätigkeiten anbetrifft, insbesondere seit 2008, wo also sehr viel in erneuerbare Energien im Bereich der PV investiert wurde. Hier ist klar, das ist ein Wachstumseffekt, der investitionsinduziert ist, ist hier in Blau, aber hier hat man natürlich das Problem, dass das Ganze auch irgendwann mal finanziert werden muss. Das heißt, wir haben ja eine garantierte Finanzierung über 20 Jahre, das heißt, hier wird zurückgezahlt. Und das heißt, was Sie hier vorne an Wachstumseffekt haben, werden Sie in der Zukunft im Endeffekt als negativen Effekt bekommen, wenn eben dann diese ganzen impliziten Schulden aufgelöst werden, die also die Investitionen am Anfang finanzieren. Das ist sehr beträchtlich. Das heißt, hier haben Sie zwar erstmal auch einen recht großen Impact gehabt, also hier da Rechnungen von uns, was Änderungen im BIP betrifft, die teilweise bei einem 0,5% liegen, aber Sie haben dann in der Zukunft eben genau die gegenteiligen Effekte. Jetzt auch gegeben der Zeit, werde ich jetzt über die nächsten Folien einfach kurz drüber gehen. Ich will nur sagen, wenn man sich überlegt, wie macht man in Zukunft weiter, dann sind wir jetzt vor der Situation gestellt, dass wir ein sehr differenziertes System haben, dieses ökologische Wachstum tatsächlich zu implementieren, das aus der Sicht des Ökonomen hochgradig ineffizient ist, weil es eben eine vielfältige Überlappung von Instrumenten hat, Wirkungsmechanismen meistens gar nicht richtig dargestellt sind oder auch geklärt sind, und man vor dem Hintergrund sich fragen muss, wie kann man das eigentlich für die Zukunft besser machen, wenn man tatsächlich diese weitreichenden Zielsetzungen erreichen möchte. Und deswegen eben der Vorschlag hier, stärker auf marktliche Instrumente zu achten und dafür vielleicht andere Fördermaßnahmen zurückzufahren. CO2-Preise könnten helfen, hier eben mehr Effizienz zu generieren. Wir haben ganz viel Regulierung, die durch Standards läuft und die eben sehr, sehr teuer ist, die man eben dann auch ersetzen könnte und dadurch Ineffizienzen verringern und Wachstum ansteigen lassen könnte. Natürlich werden wir es nicht schaffen, so ein globales Instrument aufzusetzen, aber das sollte die Zielsetzung sein. Zumindest eben müssen die deutschen und die europäischen Ziele, möglichst eben auch die globalen Ziele irgendwo zusammenpassen, sonst wird es schwierig und dann kann es nicht klappen. Das heißt, wenn man eben an den deutschen Zielen festhalten möchte, dann wird man um sowas wie nationale CO2-Bepreisung nicht herumkommen, ne, weil man ansonsten eben mit schwächeren europäischen Zielen konfrontiert ist und das nicht klappen kann. Wenn man die CO2-Bepreisung möchte, da muss man es eben effizient machen. Das heißt, man muss es über alle Technologien machen, ja, und eben dadurch die Mehrbelastungen reduzieren. Das gilt, was Technologiekosten angeht, die günstigsten Technologien fördern. Wie gesagt, die Zeit lässt sich zu, aber wir haben natürlich jetzt im EEG immer noch eine Hinwendung auf sehr viele teure Technologien, die also zukünftig nicht gemacht werden sollte. Das bedeuten auch so Themen wie Kohleausstieg zum Beispiel, ne, wo eben dann vielleicht das Modell des runden Tisches kein geeignetes Modell ist, ne, sondern hier auch eine CO2-Bepreisung relativ schnell es erreichen könnte, dass etliche der Kohlekraftwerke den Markt verlassen und bei Preisen von 25 oder 30 Euro eigentlich auch nicht mehr effizient betrieben werden. Das gilt dann natürlich auch für andere Sektoren. Ne? Also wir haben jetzt ja gerade eine Diskussion über den Verkehrssektor. Ne? Augenblicklich wird eine Tonne CO2 im Verkehrssektor mit über 200 Euro bepreist. Ne? Im Emissionshandel wird die Tonne mit 6 Euro bepreist. Also eine Tonne ist eine Tonne, egal wo sie herkommt, ne? Beim CO2. Das heißt, es ist offensichtlich eine große Ineffizienz. Und wenn wir nach vorne schauen, also hier ein paar Papier, was wir gerade gemacht haben, wo sich jetzt mit Standards versus eben CO2-Bepreisung beschäftigt. Wenn man sich anschaut, wir möchten auf Standards gehen, die 78 Gramm CO2 oder 68 Gramm CO2 pro 100 Kilometer haben, dann sprechen wir über implizite CO2-Preise von über 1.000 oder über 2.000 Euro. Da lasse ich jetzt mal die Elektroautos mal ganz außen vor. Ne? Die sind nochmal eine andere Hausnummer. Das heißt, gegeben, was es kostet, in anderen Kontexten CO2 zu reduzieren, also zum Beispiel, was ich gerade zur Kohle gesagt habe, ne, sind es exorbitante hohe Beträge, und auch hier ist die Frage, wie können wir das besser machen und eben auch international abstimmen, denn wenn alle das machen, ne, das vielleicht nur zum Abschluss, wenn alle das machen, ja, das ist hier ein Szenario über die EU 2050-Ziele, da gibt es erstmal negative Wachstumsimpacts oder Wohlfahrtsänderungen hier, ohne die Berücksichtigung von CO2. Benefits. Aber wenn alle das machen, dann können wir sogar davon profitieren. Das Problem wird nur sein, alle werden es wahrscheinlich nicht machen. Das sehen Sie jetzt schon. Warum? Weil das sind jetzt die NDCs im Paris-Abkommen. Ja, das heißt, die freiwilligen Selbstverpflichtungen, das ist mal eine Abschätzung, was sind die Preise, die mit verbunden sind. Ja, das heißt, die Preise in China, in Indien, die sind sehr, sehr klein. Ja, bei uns sind sehr, sehr hoch. Ja, das heißt, dieser Level Playing Field, ne, diese gleichen Wettbewerbsbedingungen, die werden sie eben nicht bekommen, ja, und damit werden eben auch die Kosten immer noch negativ sein. Wenn sie so eine Politik durchsetzen, wird eben kein Selbstläufer. Genau, das ist auch schon der Abschluss, ne, also was ich gerade gesagt habe. Also im Kern sollte das Adressieren von Marktversagen sein, marktliche Instrumente nutzen, Technologieneutralität so weit wie möglich und eben hier versuchen, diese Umweltpolitik im Einklang mit Wachstum zu realisieren. Und wir haben gesehen, das kann eben für die Energiesektoren im engeren Sinn, aber auch dann für andere Sektoren eine langfristige Zielsetzung sein, wenn eben hier globale Ambitionen auch dazu passen. Ja, und wie gesagt, das Pariser Abkommen wird jetzt, ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt nach vorne, aber es ist natürlich überhaupt nicht klar, wie sich das ausspielen wird. Und nur wenn wir hier stringentere Zielsetzungen haben werden, dann wird auch tatsächlich das Modell, das wir jetzt verfolgen, auch ein langfristig gewinnbringendes sein und wirklich ökologisches Wachstum langfristig auch nach Deutschland bringen.